Ja, dann schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen im Netzwerk-Track. Unser erster Vortragender ist Joshua.
Okay, dann willkommen zum Vortrag. Das Ziel heute ist, dass wir so ungefähr was über die Grundlagen von Netzwerkverwaltung in Linux kennenlernen, wie wir uns auf einem System bewegen. Dabei stelle ich mich erst kurz einmal vor, rede so ein bisschen über die Historie von den Tools, die wir heute benutzen werden, IP-Root, und gehe danach an einem Anwendungsbeispiel einmal so durch, wie man auf einem Linux-Rechner einen Netzwerkadapter einrichtet, sich damit beschäftigt, wie man ein Netz zwischen zwei Rechnern aufstellt. Also wir uns danach einmal angucken, wie man in diesem Netz Traffic untersuchen kann, falls man zum Beispiel debuggen möchte, warum Traffic nicht ankommt. Und am Ende stellen wir dann nochmal ein NAT auf und versuchen, einen Rechner über einen anderen Rechner ins Internet zu bringen. Abschließend gibt es dann nochmal kurz ein Fazit und einen Ausblick dazu, wo man mehr über die verschiedenen Subsysteme kennenlernen kann und wo man mehr Dokumentation findet, falls irgendeins der Gebiete euch mehr interessiert und ihr euch mehr für zum Beispiel eure Distribution damit beschäftigen wollt. Der Vortrag heute ist so gestaltet, dass das meiste, was ich hier behandeln werde, nicht distributionsspezifisch ist, sondern so gehalten ist, dass es mit den Standard-Linux-Tools mit einem modernen Kernel laufen wird. Dabei war eine Priorität, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel auf einem RHEL oder im Vergleich dazu einem Debian seid, nicht immer das Gleiche vorfinden werdet, aber die Grundtools wie IP-Root, worauf ich gleich eingehen werde, auf allen vorhanden sind und ihr damit auch immer beim Debugging weitermachen könnt. Okay, und dann fangen wir einmal kurz mit der Forschung an. Ich bin Joscha Kupczetski, bin Studentenhilfskraft bei der TU Berlin und beim SUSE-Institut Berlin. Ich mache sonst so Systemadministration, bin auch als Entwickler für Golang, Python und Rust relativ aktiv. Okay, dann einmal kurz zur Historie. Ich hatte gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass wir uns heute größtenteils mit distributionsunspezifischen Tools beschäftigen. Und dabei werdet ihr als allererstes, wenn ihr euch online irgendwo mit Netzwerkkonfiguration für Linux beschäftigt, auf ifconfig stoßen. Ifconfig stammt so aus den Wurzeln der Linux-Netzwerkgeschichte. Damals, als der Linux-Kernel noch zum größten Teil den BSD-TCP-Stack benutzt hat. Daraus kamen so alle Tools, die ihr heute mit root und ifconfig auf System immer noch findet, unter dem sogenannten nettools-Paket. Ich beschäftige mich heute im Vortrag nicht mehr damit, weil das leider seit ca. 2009 deprecated ist und sich seitdem der Linux-Kernel weiterentwickelt hat. Ihr werdet trotzdem das in Guides immer noch wieder finden, aber leider kann man damit nicht mehr die neuesten Features oder auch viele der Features von zum Beispiel der Firewall von Linux ausnutzen. Deswegen beschäftigen wir uns heute größtenteils mit IP-Root 2. IP-Root 2 nimmt so einen Haufen der Tools, die NetTools und das ganze BSD-System reingebracht hat und fasst die unter dem Kommando IP zusammen und bringt die zum modernen System. Wenn ihr auf zum Beispiel einem modernen CentOS seid, also circa seit CentOS 7, ist das auch das, was normalerweise vorinstalliert ist und NetTools und die anderen Sachen muss man normalerweise nachinstallieren. Im Allgemeinen ist hierbei aber auch zu sagen, IP-Root im Vergleich zu NetTools ist Linux-spezifisch. Das heißt, was heute behandelt wird, ist wirklich nur auf Linux bezogen und wenn ihr auf einem BSD seid, wird sich das Ganze dort anders verhalten. Okay, dann kommen wir auch schon zu dem Überblick über den praktischen Teil. Das Ziel heute ist, dass wir uns mit zwei kleinen Linux-Rechnern beschäftigen, zwischen denen ein Netzwerk aufbauen und dann am Ende nochmal Traffic über den Router vom Server ins Internet leiten wollen. Ich habe das hier einmal so abgebildet und für diese Demonstration ist jetzt auch so, dass wir noch ein zweites Netz haben zum Management, damit ich per SSH mich auf die Knoten verbinden kann und dort einmal die Konfiguration demonstrieren kann. In einem reellen Anwendungsfall wäre das so, dass ihr das zum Beispiel ohne Management-Netz auch dadurch machen könntet, dass ihr vor den Knoten im Zweifelsfall, wenn sie physisch sind, sitzt mit einer Maustastatur und Bildschirm. Oder dass ihr bei Servern über einen Board-Management-Controller darauf zugreifen könnt, über ein zweites Netz oder ähnliches, wenn ihr im Rechenzentrum sitzt. Okay, dann ist jetzt auch schon der praktische Teil. Ich wechsle einmal kurz auf die Shell. Und dann fangen wir auch schon mal an. Das erste Kommando, was ich heute vorstellen werde, ist das IP-Link-Kommando. Mit dem könnt ihr euch die Eigenschaften eines Links, also eines angeschlossenen Netzwerkgerätes, ansehen. Und das sind hier bei unserem Demo-Gerät das Loopback-Interface, unser Management-Netzwerk und den Adapter, den wir benutzen werden, F1, für den Aufbau unseres privaten Netzes. Die Attribute, die hier dargestellt werden, das ist nicht gemeint, habe ich hier auch nochmal, das ist mit Wechseln immer etwas kurz verzögert, habe ich hier auch nochmal dargestellt. Wenn wir da drauf gucken, sehen wir zuallererst den Namen, den primären Namen des Interfaces. Ein Interface kann mehrere Namen haben, unter anderem auch alternative Namen. Das sieht man ganz unten, die sogenannten Altnames. Und mit dem kann man das Interface ansprechen, wenn man Konfigurationen ausführt. Meist muss man eine sogenannte Devflag, also für das Device, angeben. Und dann wäre F0 zum Beispiel der Parameter, den man dort anwenden möchte, wenn man diesen Link konfiguriert. Weiter sehen wir dann noch die Interface-Flags. Die haben mit der Linux-Kernel-Repräsentation dieses Interfaces zu tun und stellen verschiedene Attribute dieses Interfaces dar. Wir sehen jetzt gerade, dass dieses Interface zum Beispiel für Broadcast konfiguriert wurde, aber auch Multicast unterstützt und angeschlossen ist. Wenn ein Interface zum Beispiel keinen physischen Adapter drin stecken hat, nehmen wir zum Beispiel eine Ethernet-Karte, wo kein Kabel drin steckt, hätte dies zum Beispiel die No-Carrier-Interface-Flag, woher wir auch, ohne dass wir physisch an einem Rechner sind, feststellen können, ob zum Beispiel ein Kabel drin steckt. Das ist bei Servern relativ wichtig, falls zum Beispiel ein Kabel mal lose ist oder ein Kabel getrennt wurde bei einer Wartung. Dann sehen wir hier noch weiter so ein paar klassische Attribute. Einmal die MTU natürlich für das Netzwerk. Die wird standardmäßig vom Interface selber ermittelt, aber die kann man auch manuell setzen bei Netzwerken, die man komplett selber kontrolliert. Dann sehen wir noch die Q-Disk. Das ist die Traffic Control Queue Discipline. Das ist vom Linux Traffic Control System, was auch mit IP-Root kommt, wird ja aus Zeitgründen nicht behandelt. Die Art, wie Pakete auf diesem Interface priorisiert werden. Also sagen wir mal, dass wir zum Beispiel einen relativ hohen Paketstrom haben, dann würde die Queue-Disziplin entscheiden, hierbei mit FQ-Codel, also Fair Queue and Control Delay, wie die Pakete über das Interface verteilt werden, was zuerst gesendet wird. Das ist vor allem wichtig, wenn man ein Netzwerk hat, was zum Beispiel viel Belastung hat oder wenn man einen Linux-Rechner als Router benutzen möchte oder als Firewall. Dann sehen wir noch abschließend einmal den klassischen Zustand. Der kann up, down oder unknown sein. Unknown ist zum Beispiel oft auffindbar, wenn man virtuelle Interfaces hat, wo teilweise der Kernel nicht immer den genauen Zustand weiß. Und up, down sind indikativ dafür, ob das Interface aktiviert oder deaktiviert ist. Dann haben wir noch abschließend einmal die Group. Das ist die Multicast-Adresse, auf die das Ganze hört. Wenn das Ganze bei Default ist, dann hört es auf die Multicast-Adresse der ersten Adresse, die für das Interface konfiguriert ist. Für die Adresskonfiguration kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Und dann sehen wir noch abschließend einmal die QLAN, also die Transmit QLength. Wie viele Pakete kann das Interface buffern, bevor es sie alle übertragen muss oder bevor es Pakete ablehnt. Und dann noch abschließend einmal den Link-Typen und die MAC-Adresse. Der Link-Typ ist bei dem Demo-Beispiel hier Ethernet, also Ether. Das sieht man bei dem Link/Ether. Der kann aber auch noch eine ganze Reihe von anderen Interface-Typen sein, auf die gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Der kann aber auch zum Beispiel Unknown sein. Wenn ihr zum Beispiel WireGuard auf eurem Rechner benutzt, dann wird das WireGuard-Interface den Typ Unknown haben, weil der Kernel keinen festen Typ für dieses Interface kennt, weil es rein virtuell ist. Diese Link-Typen agieren so ungefähr auf dem Link-Layer im Internet-Modell oder auf Layer 2 bis 3 des OSI-Modells und die kann man allgemein in so circa drei Stufen einteilen. Einmal haben wir virtuelle Linktypen, das sind zum Beispiel Dummy-Interfaces, virtuelle Ethernet-Interfaces, alles, was man so auch gerne findet, wenn man sich mit Virtualisierung beschäftigt. Dann haben wir noch Overlay-Typen, das sind Sachen, die normalerweise über ein bestehendes Netzwerk drüber gehen, zum Beispiel nur eine Modifikation des Traffics darstellen. Das kann zum Beispiel ein VPN-Interface sein oder auch ein WLAN für zum Beispiel Tagged WLAN-Traffic, was irgendein darunterliegendes reelles Netzwerk-Interface braucht, um den Traffic dann wirklich in ein Netzwerk zu senden. Und dann haben wir noch physische Typen. Das kann zum Beispiel Ethernet sein, InfiniBand oder was auch immer in eurem Netzwerk so dran hat. Okay, und dann gehen wir jetzt auch wieder zurück in den praktischen Teil. Ich muss einmal wieder das wechseln. Sieht man das? Ja, das sieht man. Und dann fangen wir auch mal damit an, dass wir uns angucken, was für eine Adresse unser Rechner derzeit hat. Wir sehen jetzt hier gerade, dass unser Router erstmal natürlich die Loopback-Adresse hat, also 127.0.0.1. Das ist quasi unser lokales Netz auf unserem Rechner, wo wir dort lokale Dienste laufen lassen können. Das ist rein virtuell. Dann haben wir einmal unser Management-Netzwerk, das hier gerade die 192.168.1.2.1.2.1.7 hat. Also eine private Adresse mit einem 24er Netzwerkpräfix. Das heißt, die Netzmaske wäre in diesem Fall 255.255.255.0. Das heißt, wir könnten das letzte Oktett der IP-Adresse mit freien IPs vergeben. Wir sehen hierbei aber auch direkt Valid Lifetime und Preferred Lifetime. Das heißt, in diesem Fall sind das die Attribute, die per DHCP kommen. In der Praxis bedeutet das, wenn wir zum Beispiel eine Adresse von DHCP über das Netzwerk bekommen, sehen wir auch über IP-Address, welche Lifetime sie hat und wir können darüber auch sehen bzw. setzen, welche Lifetime wir anfragen, wenn wir mit einem DHCP-Request-Flow anfangen. Okay, aber dann fügen wir mal unsere erste Adresse hinzu. Wir haben jetzt hier unser F1, unser Testinterface, und wir möchten dort eine neue Adresse definieren. Das heißt, wir benutzen IP-Address-Add. Wir müssen das Ganze als Root machen, weil wir mit dem Kernel kommunizieren. Dann können wir einfach die Adresse, die wir möchten, ich nehme jetzt mal hier ein privates 1.0.2-Netz und irgendeine IP-Adresse. Wir benutzen jetzt hier die 33 als gemeinen Netzwerkpräfix zwischen den Netzen. Das habe ich vorher so konfiguriert, weil wir gerade mit zwei virtuellen Maschinen reden, damit die auch untereinander ein physisches Netz quasi haben. Wir geben dem hier jetzt mal eine Adresse, sagen wir mal die 15. Und dann müssen wir als nächstes den Netzwerkpräfix angeben. Das ist relativ wichtig, weil darüber dem Kernel mitgeteilt wird, welche Geräte direkt über dieses Netzwerkinterface erreichbar sind und für die wir keine Gateway brauchen. Also in diesem Fall nehmen wir mal eine 24. Das richtet sich nach CIDR-Interface-Notation und kümmert sich allgemein um die Netzmaske. Und dann müssen wir noch abschließend mit dev das Device angeben. So, wir haben das jetzt gemacht. Und wenn wir jetzt wieder IPA ausführen, das ist eine Abkürzung für IP-Address, sehen wir auch, dass die Adresse hinzugefügt wurde. Da wir die Adresse manuell definiert haben, sehen wir hier auch, dass sie eine Valid Lifetime von Forever hat, weil sie nicht abläuft, nicht an DHCP dranhängt. Wir sehen jetzt aber auch, wenn wir uns das Interface angucken, dass es derzeit den State Down hat. Das heißt, damit wir diese Adresse jetzt wirklich benutzen können, müssen wir mit IP-Link Set Up und den Namen des Interfaces noch das Interface einmal als absetzen. Wir könnten das mit IP-Set Down auch deaktivieren, falls wir zum Beispiel für Wartungen den Traffic auf diesem Interface blockieren wollen. Wenn wir jetzt wieder IPA machen, sehen wir auch, der Zustand hat sich geändert und wir haben unsere Adresse. Und wenn wir jetzt mit IP-Root, das ist das dritte Kommando, was ich heute vorstellen werde, uns die Routen des Netzwerks einsehen, das heißt da, wo Traffic gesendet werden kann und wie das Routing abläuft, sehen wir auch, dass die Route von unserem Interface hier hinzugefügt wurde. IP-Root ist so das grundlegende Kommando, mit dem man Routen auf einem Linux-System verwaltet, jedenfalls primitive manuelle Routen. Für komplexere Routen oder für Multipath-Routing bietet IP-Route auch noch Fazilitäten an. Die werde ich hierbei aber nicht genau behandeln, weil das eigentlich nochmal ein Vortrag in sich ist, wie man Multipath-Routing und auch dynamisches Routing auf Linux aufsetzt. Wir sehen jetzt hier gerade nur die IPv4-Routen. Würden wir die IPv6-Routen einsehen wollen, würden wir ein -6 davor setzen müssen als Argument. Auf unserem Rechner ist jetzt hier keine, aber falls ihr euch mit IPv6 vielleicht in der Cloud oder so beschäftigt, ist das auf jeden Fall nochmal interessant. Wir machen jetzt hier auf unserem Serverrechner, also der nicht am Internet hängt, nochmal das Gleiche. Geben dem auch eine Adresse im gleichen Subnetz. Ja. Und wir geben dem jetzt mal die 24 mit dem gleichen Präfix. Der hat die gleichen Interfaces wie der andere Rechner. Und wir setzen jetzt auch hier einmal den Link ab. So, und wenn wir jetzt auf beide Interfaces drauf gucken, finden wir, beide haben eine Adresse, beide sind im gleichen Subnetz, die 33, und beide haben die Routen gesetzt. Wenn wir jetzt also einen Ping von einem Gerät zum anderen schicken wollen, sollte dieser hoffentlich ankommen. Und er kommt an. Aber wie wissen wir, ob das wirklich das Gerät ist, was wir gerade meinen? Das könnte ja auch, wir sind ja gerade im virtuellen Netz, zum Beispiel der Router auf meinem lokalen Gerät sein. Um das herauszufinden, lohnt es sich, TCP-Dump zu nutzen. TCP-Dump, abgesehen vom Namen, bietet die Möglichkeit, dass man unter Linux sich, das ist ein erweitertes Tool, sich Traffic ansehen kann, der auch nicht nur TCP ist. Und in unserem Fall könnten wir jetzt zum Beispiel mit sudo TCP-Dump uns einmal den Traffic von allen Interfaces, der nicht nur TCP ist, ansehen. Da sehen wir jetzt gerade einen ganzen Haufen Zeug und das ist in diesem Fall die SSH-Verbindung. Wenn wir nicht alles sehen wollen, können wir mit -i die erste Filterungsstufe einführen. Das heißt, wir sagen jetzt, wir möchten nicht allen Traffic sehen, sondern möchten nur den Traffic von unserem privaten Netz sehen. Das wäre jetzt F1, unser Interface. Und dann sehen wir hier gerade so ein bisschen Traffic von meinem lokalen Rechner, der damit auch noch so ein bisschen interagiert. Zum Beispiel, dass er nach einem Drucker sucht. Das ist jetzt hier aber für uns nicht wichtig. Also filtern wir nochmal und wählen jetzt nur ICMP-Traffic aus. ICMP-Traffic ist der Traffic, der mit Ping zusammenhängt. Wenn wir jetzt darauf filtern, sollten wir erstmal nichts sehen. Sobald wir jetzt vom anderen Rechner anfangen zu pingen, sehen wir hier klar, dass der ICMP-Traffic beim richtigen Rechner ankommt und wir können auch sehen, wie zum Beispiel die Antwort vom anderen Rechner zurückgesendet wird. TCP-Dump gibt hierbei auch die Möglichkeit, dass man sehen kann, was für eine Art von Traffic wir senden. Also wenn wir hier genau drauf gucken, sehen wir auf der einen Seite die ICMP-Echo-Request, das ist unsere Ping-Anfrage, und dann darunter nochmal die Echo-Reply. Okay, wir haben jetzt eine Adresse und wir haben auch irgendwie ein Netz aufgebaut. Was jetzt als nächstes kommt, ist, dass wir uns mal angucken, wie wir auch mehr auf dem Netzwerk machen können. Wir fangen jetzt mal damit an, dass wir uns zum Beispiel angucken, wie wir eine Default-Route einrichten. Eine Default-Route ist eine Route, die allen Traffic vom Routing annimmt, der keine andere feste Route mit einer höheren Metrik hat. Dabei ist wichtig zu kennen, dass wie im klassischen Routing auch auf Linux Routen eine primitive Metrik haben, also eine Priorität, nach der sie ausgewählt werden, was wichtig ist, wenn man beim Auflösen des Routings ein Interface auswählen möchte. Also zum Beispiel, wenn ihr einen lokalen Rechner habt, der in zwei Netzen gleichzeitig drin ist, sagen wir mal per WLAN und per Ethernet, dann würde normalerweise der Kernel dafür sorgen, dass eure Ethernet-Route eine höhere Metrik hat und dadurch eher ausgewählt werden würde. Natürlich ist es aber immer noch wichtig, falls zum Beispiel das Ethernet-Interface wegbricht, dass wir auch noch über WLAN zurückfallen können oder falls das Ethernet-Interface überlastet ist, auf WLAN zum Senden ins Netzwerk zurückfallen können. In unserem Fall ist es so, auf unserem Root-Rechner hier haben wir über unser Management-Netzwerk Zugriff ins Internet. Das heißt, wenn wir jetzt mit IP-Root eine neue Route setzen wollen, würden wir IP-Root-Add, in diesem Fall eine Default-Route, also Default, via einen anderen Host setzen wollen. Eine Route via einen anderen Host heißt, dass wir über das Gateway alle Pakete senden, die zu dieser Route gehören. In unserem Fall wäre das aus unserem Management-Netz die Nummer 1. Und wir müssen dem jetzt auch in diesem Fall keine Interface-Flag geben, weil der automatisch auswählen kann, wo das Gateway im Netz liegt. Wenn wir jetzt also diese Route definiert haben, können wir die auch einsehen mit IP-Root. Und wenn wir jetzt versuchen würden, aus unserem Router das Internet zu erreichen, würden wir auch zum Beispiel Cloudflare erreichen. Wenn wir jetzt aber diese Route wieder entfernen würden, also mit IP-Root und dieses Mal anstatt Add mit Delete, Del, dann können wir auch die Default-Route direkt löschen. Ich kürze das hier jetzt einmal kurz ab. IP kann im Allgemeinen verstehen, wenn ihr ihm dem Anfang einer Route gibt, welche Route gemeint ist, die er löschen soll. Also in diesem Fall sagen wir ihm nur IP-Root-Del-Default und er weiß automatisch, welche Route er wirklich löschen möchte. Wenn wir jetzt also wieder auf IP-Root gucken, sehen wir, die Route fehlt. Wenn wir das gleiche Ping wie eben machen, sehen wir, dass Ping auch nicht mehr das Zielnetzwerk, also 1.1.1, erreichen kann. Okay, fügen wir die Route aber nochmal kurz hinzu. Und jetzt haben wir auf jeden Fall eine Verbindung zum Internet. Okay. Und der nächste Schritt ist dann, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir über unseren Router eine Verbindung von unserem Server zum Internet hinkriegen, also wie wir ein NAT aufstellen. Und dafür würde ich dann mal kurz wieder auf die Folien wechseln. Ist das sichtbar? Das ist nicht gut sichtbar. Etwas schwer mit live die Folien rumwechseln. Dabei einmal nochmal kurz zusammengefasst. Unser Ziel ist, dass wir über den Server via den Router das Internet erreichen können, also dass wir den Router als Gateway zum Internet benutzen. Dieser benutzt natürlich nochmal ein anderes Gateway, aber darauf gehen wir gleich nochmal ein. Und das Tool, was wir dabei auf Linux dafür benutzen, ist das sogenannte NF-Tables. Ihr werdet vor allem in älterer Dokumentation auch noch gerne IP-Tables finden, aber IP-Tables ist leider nicht mehr der aktuelle Stand ab ca. dem 5er-Kernel. Und wenn ihr dort IP-Tables benutzt, benutzt das unter der Haube auch nur NF-Tables über eine Übersetzungsschicht. NF-Tables ist die Art, wie man auf Linux Paket-Filtering und Paket-Forwarding als Regeln definieren kann. Und das basiert auf dem Grundsatz, dass jedes Paket, das auf einem Interface ankommt, durch die sogenannten Tables geht, also Tabellen, in denen verschiedene Regeln liegen. Und in diesen Tables gibt es dann nochmal Chains, die verschiedene Schritte der Paketverarbeitung abbilden. Also wir haben zum Beispiel eine Chain für Pre-Routing, bevor das Paket fertig durch das Routing geschickt wird, aber auch zum Beispiel Pre-Transmission, also bevor das Paket wirklich in ein Interface gesendet wird. In diesen Chains liegen dann nochmal einzelne Regeln, die definieren, ob wir zum Beispiel ein Paket umschreiben, also ob wir zum Beispiel bei NAT das SRC-Feld des IP-Pakets ändern oder ob wir das IP-Paket droppen, wenn wir zum Beispiel bei einer Firewall uns entscheiden, dass wir nicht von allen Adressen ein Paket für Port 22 SSH annehmen möchten. Ich gehe jetzt hier nicht genau auf den Syntax von NF-Tables ein, weil der relativ komplex ist. Es gibt dazu relativ gute Dokumentationen von Red Hat und auch auf der NF-Tables-Seite selber. Es ist aber im Allgemeinen wichtig zu wissen, dass das ungefähr die Stelle ist, an der man gucken muss, wenn man nach Firewall-Regeln oder auch nach Traffic-Regeln zum Neuschreiben sucht. Wechseln jetzt also mal wieder hier drauf. Jetzt sieht man das auch alles. Ja, sieht man. Und jetzt können wir mit dem sogenannten NFT-Befehl uns erstmal anzeigen lassen, welche Regeln wir gerade definiert haben. Das sollten derzeit keine sein. Das macht man mit NFT-List und danach, wenn wir uns alle Regeln ansehen wollen, Ruleset. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns alle, und wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein Table ansehen wollen, wäre das NFT List Table und danach der Name des Tables. Fügen jetzt also mal einen neuen Table hinzu. Wir nennen den jetzt mal NAT. Vertippen uns nur minimal. Und jetzt greife ich einmal kurz auf mein Skript zurück, um die zwei Regeln für NAT zu definieren. Weil ich das leider auch nicht auswendig kann. In meiner Erfahrung ist es so, dass man dafür meistens in die Dokumentation zurückguckt. Und ich werde jetzt einmal kurz die Regeln vorstellen. Wir definieren hierbei zwei Regeln für die Chains Pre- und Post-Routing. Wir müssen eine für Pre-Routing definieren, um NF-Tables mitzuteilen, dass wir das Paket allgemein akzeptieren wollen, wenn es bei uns ankommt. Dann markieren wir einmal das Paket mit Type NAT als Paket, das für NAT genutzt werden kann. Dann machen wir das gleiche nochmal in Post-Routing, wo dann auch wirklich die Adresse umgeschrieben wird. Wenn wir das jetzt machen, müssen wir aber bei NAT auch immer darauf aufpassen, dass wir nicht nur NF-Tables und IP haben, sondern auch noch den Kernel selber, der auch gerne noch weitere Einschränkungen drauf wirft. Dazu findet man sehr gut was in der Kernel-Dokumentation. Und in unserem Fall ist es so, dass IP-Packet-Forwarding nochmal extra vom Kernel mit sysctl aktiviert werden muss. Das heißt, wenn wir jetzt hier drauf gucken, sehen wir, dass wir erstmal eine Regel anpassen müssen. Und das ist die NetIP-Forward-Regel. Diese wird vom Kernel gesetzt und ist standardmäßig auf 0. Ich habe sie jetzt hier schon mal im Vorhinein auf 1 gesetzt. Wenn ihr aber NAT oder Ähnliches für einen Rechner definiert, müsst ihr euch das auf jeden Fall angucken, weil sonst der Kernel ohne große Log-Messages einfach Pakete fallen lässt. Was relativ nervig ist und auch schwer zu debuggen ist. Okay. Wir haben jetzt also das definiert und jetzt können wir als Default Gateway, genauso wie wir eben den Zugang zum Internet auf unserem Router definiert haben, jetzt auch eigentlich auf unserem Server die Route definieren. Dabei fehlt uns noch ein kleiner Schritt, weil wir noch definieren müssen, wo der NAT am Ende rausgeht und wie der die Adressauflösung für das Umschreiben der Source-IP macht. Aber das mache ich gleich noch nachhinein, das müssen wir wieder mit NF-Tables machen. Definieren jetzt also eine neue Route auf unserem Server. Dafür hole ich mir hier einmal kurz die IP. Das ist die 1.2.168.33.15. Darunter sieht man noch, dass Ping ab und zu auch wieder weggeht. Dann sehen wir jetzt, dass wir hier die Default-Route definiert haben. Wenn wir jetzt darüber versuchen, zum Beispiel Cloudflare zu erreichen, sollten wir nicht irgendwo rauskommen, weil wir noch nicht in F-Tables mitgeteilt haben, welche IP er beim Umschreiben des Source-Packets benutzen soll. In diesem Fall wird NF-Tables ohne große Log-Messages einfach den Traffic fallen lassen. Man kann aber NF-Tables noch instrumentieren, damit er dazu Log-Messages ausgibt, aber im Allgemeinen muss man in so einem Fall immer drauf gucken, wie das Ruleset derzeit aussieht. Das können wir hierbei wieder mit List-Ruleset machen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, auch mit List-Table-NAT. Okay, wir sehen jetzt hier gerade, wir haben die Pakete nur markiert, aber was noch fehlt, wenn wir an NAT denken, ist, dass wir dem auch angeben, von welcher Adresse er praktisch weiterleiten soll. Das tun wir, indem wir ihm mitteilen, dass er von dem Interface, wo er rausgeht, in diesem Fall F0, die Adresse automatisch annimmt und dann vom Kernel her ein NAT-Table aufbaut. Wir machen das hier jetzt mal für F0 und sobald wir das gemacht haben, nimmt er, wenn ein Paket über F0 vom Router weitergeleitet werden würde, die Adresse von F0 und baut darüber den NAT-Table auf. Und jetzt können wir auch von unserem Server das Internet erreichen. So einfach kann man ein NAT aufbauen mit einer kleinen Beschränkung. Was ihr gerade gesehen habt, legt keine Limits darauf, wie Pakete weitergeleitet werden wollen auf der Filterebene. Das heißt, ich könnte jetzt auch zum Beispiel von einem anderen Rechner, der hier lokal läuft, ohne weiteres über den Router weiter Pakete weiterleiten, was natürlich aus Sicherheitsperspektiven Probleme darstellt. In diesem Fall müsste man eine Firewall mit den F-Tables aufbauen, wofür es sich meistens lohnt, eine Abstraktion wie zum Beispiel Firewall-D oder UFW zu benutzen. Das werde ich jetzt hier nicht im Detail behandeln, weil das an sich nochmal ein anderes Thema ist und etwas mehr Komplexität mitbringt. Okay, wir sehen jetzt hier, dass der Traffic ankommt und wenn wir auch mehr als nur ein Ping machen wollen, können wir auch zum Beispiel mal mit einem App-Update versuchen, Paket-Updates für unsere VM hier zu ziehen. Um jetzt auch nachzuvollziehen, dass wir wirklich über den richtigen Rechner routen, könnten wir einmal mit TCP-Dump uns auf dem Router angucken, wo der Traffic überhaupt langgeleitet wird. Oder wir können über zwei Wege auch nachverfolgen, dass die richtige Route genommen wird. Einmal haben wir die Möglichkeit mit IP-Route-Get, also wir hatten gerade Add, Del und jetzt kommt Get dazu, die Möglichkeit nachzusehen, wie der lokale Rechner eine Route auflöst. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel 1.1.1, also die Adresse von Cloudflare eingeben, dann sehen wir, dass in diesem Fall der Kernel das Ganze über die Default-Route auflösen würde und die Gateway von unserem Router nimmt und dass er diese Route gecached hat, also sie ist direkt auflösbar. Wenn wir jetzt mit traceroute, das ist ein weiteres Kommando, damit können wir nachverfolgen, wo Pakete lang wandern auf der Route, versuchen Cloudflare zu erreichen, würden wir jetzt auch unseren Rechner hier sehen. Das ist in diesem Fall mit 15 unsere erste Gateway. Dann haben wir nochmal die 21.1, das ist die Gateway von dem Router, wie er das Internet erreicht. Und danach noch dazwischen die Router jetzt von der TU Chemnitz, wo ich gerade im WLAN drin hänge, bis wir dann irgendwann bei Cloudflare ankommen. Mit Traceroute könnt ihr im Allgemeinen nachvollziehen, welchen Weg euer Paket nimmt. Aber wenn ihr das bei euch zu Hause mal ausprobiert, werdet ihr auch sehen, dass nicht alle Rechner auf Traceroute richtig antworten. Dann kann es sein, dass man zum Beispiel vor allem, wenn man in einem NAT von einem Internetanbieter drin hängt, dann auch teilweise Einträge mit Punkt, Punkt, Punkt hat, weil manche Zwischenrouter einfach nicht gerne zurückmelden. Bei Servern ist das nicht so ein großes Problem, weil die meisten Rechencenter-Anbieter da sich besser einstellen und auch bewusst sind, dass sie natürlich für ihre Kunden Transparenz bieten müssen ab dem Level. Okay, jetzt wissen wir ungefähr, wie wir so eine Route einrichten, wie die funktionieren und wie wir auch angucken können, wie Routen verlaufen. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, mit zum Beispiel TCP-Dump-Traffic einzusehen und auch noch diesen weiter zu filtern. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist, wie wir wirklich an Dienste rankommen. Wir haben jetzt gerade gesagt, wir haben die Routen definiert und das geht auch vom Server über den Router ins Internet. Aber wenn wir jetzt umgedreht zum Beispiel unseren Server hinter dem Router erreichen können, ist es auch möglich, dass wir von einem anderen Rechner wieder über den Router forwarden. Also als Beispiel, wir sind jetzt hier gerade auf meinem lokalen Rechner. Der hat einen Haufen Routen von der Virtualisierung und hier könnte ich jetzt auch eine Route in unser privates Netz über den Router herstellen. Das heißt, unser Routerrechner hier hat über das Management-Netzwerk die Möglichkeit, auch noch weiter Traffic durchzuleiten, sodass wir auch einen privaten Rechner aus praktisch unserem getrennten Netzwerk erreichen können. Da sieht man auch gerade, warum man zum Beispiel eine Firewall normalerweise davor hängen möchte. Weil wenn man keine Firewall hat, kann es natürlich auch sein, dass jemand aus dem Internet versucht, über den Router Pakete weiterzuleiten, was auf jeden Fall nicht etwas ist, was wir möchten, falls zum Beispiel jemand versucht, andere Rechner damit zu überlasten. Fügen wir jetzt also hier eine Route hinzu und haben jetzt die Möglichkeit, mit IP-Route auch zu sehen, dass die Route hinzugefügt wurde. Wenn wir jetzt zum Beispiel versuchen, unseren Rechner hier zu erreichen, also wir haben ja gerade definiert, die IP unseres Servers, können wir mit IPR einsehen, ist die 24. Kopieren das jetzt hier mal. Wenn wir jetzt eine Anfrage da... Okay, Copy and Paste ist wie immer kaputt. Wenn wir jetzt eine HTTP-Anfrage dann machen, würden wir zum Beispiel auch den dort lokal laufenden Nginx sehen. Wir können auch hier einsehen, dass wir den richtigen Rechner erreicht haben, indem wir mit TCP-Dump-I, F1, uns ansehen können, was für ein Traffic darüber läuft. Wir machen jetzt hier also einmal unsere HTTP-Anfrage. Jetzt können wir hier in TCP-Dump auch sehen, dass gerade unser lokaler Rechner über den Router diesen Rechner erreicht hat. Wir sehen jetzt hier auch die HTTP-Signatur, als er die Anfrage gemacht hat mit Curl. Okay, dann wechsle ich mal kurz wieder einmal auf die Folien. Und dann gehen wir nochmal kurz zu DNS über. Wir sind jetzt so ein bisschen von den Netzwerkgrundrissen über IP-Adressen und über Routen weg und gucken uns mal an, wie wir DNS auf einem Rechner einrichten. Unter Linux läuft das über die sogenannte ResolveConf, die vom Kernel ausgelesen wird, um bei Adressen-Lookup einen Nameserver auszuwählen. Also wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt auf unserem Rechner sind, können wir in... Wir nehmen jetzt mal als Beispiel unseren Server in etc.resolve.conf einsehen, welchen Nameserver dieser auswählen würde. In unserem Fall sind das hierbei die vorkonfigurierten vom Netzwerk, also einmal die 4221 und so weiter. Diese werden teilweise automatisch vom System darauf angepasst, wenn ihr zum Beispiel DHCP einen Nameserver mitbekommt, worauf er hören sollte. In unserem Fall werden die aber, weil wir uns hier auf einem Debian befinden, standardmäßig von systemd-resolve.d aufgesetzt. Systemd-resolve.d ist ein Dienst, den ihr gerne auf vielen Rechnern findet, der sich damit beschäftigt, wie man die Resolve-Config generiert und auch sich darum kümmern kann, dass du zum Beispiel lokal einen Cache und einen DNS-Proxy hast, beziehungsweise einen rekursiven Auflöser. Und dies wird konfiguriert, indem wir in etc.system-resolve.conf reingucken. Wenn ihr auf einem systemd-resolve.conf was vergessen. Ah, ja, ich habe vergessen, dass wir das auch noch installieren müssen. Deswegen habe ich überhaupt eine Internetverbindung, tut mir leid. Systemd Resolve ist so der Standard, wenn man einfach nur ein... wenn man einfach nur einen DNS-Server haben möchte, der zum Beispiel lokal Cache und DNS macht oder der dafür sorgt, dass alle lokalen DNS-Anfragen mit DNS über TLS über eine verschlüsselte Verbindung an Upstream-DNS-Server weitergeleitet werden. Bietet auch die Möglichkeit, was ich jetzt hier nicht näher behandle, zum Beispiel mit DNSSEC DNS-Einträge zu validieren und allgemein kryptografische Signaturen auf den DNS-Zonen-Dateien nachzuprüfen. Wenn wir jetzt den Server installiert haben, finden wir auch die Config. Und wir können jetzt hier den konfigurieren. Resolve.d in diesem Fall generiert uns dann einen Resolve-Conf und hat auch die Möglichkeit, lokal einen Server zu starten. Wir können jetzt hier zum Beispiel DNS angeben, sagen wir mal, wir möchten Cloudflare nehmen, weil das ziemlich zuverlässig funktioniert. Und dann können wir auch noch ein bisschen weitergehen, zum Beispiel DNSSEC oder andere Sachen aktivieren. In unserem Fall würde ich jetzt mal kurz dafür sorgen, dass wir eine möglichst einfache Konfiguration haben, um uns dann gleich auch noch mal ein bisschen mit dem Resolve-Conf-Format zu beschäftigen, weil DNS etwas ist, was gerne kaputt geht und sehr, sehr gerne auch unschöne Fehler mit Timeouts auswirft. Okay, wir haben jetzt hier also definiert, wir wollen diesen Server als Nameserver benutzen. Wir können jetzt auch noch Alternativen, zum Beispiel Quad9 angeben als anderen DNS-Server. Und wenn wir das jetzt speichern und den Service, der dahinter liegt, neu starten, das ist ein Systemd-Service, und uns dabei nicht vertippen, und keine Autocompletion haben, dann würden wir jetzt sehen, dass der sich damit beschäftigt hat und die Resolve-Conf mal konfiguriert hat. Hier sehen wir einmal die Nameserver, die wir gerade in der Config angegeben haben, und den Search-Parameter. Der Search-Parameter in der Resolve-Conf, jetzt muss ich, glaube ich, einmal auf die... das ist schon auf der Folie so auf. Der Search-Parameter in der Resolve-Conf steht dafür, wie lokale Hostnamen, die keine Domain an sich dranhängen haben, vom Kernel aufgelöst werden. Also wenn ihr zum Beispiel versucht, einen DNS-Lookup einfach nur für den Host-Test zu machen, dann wird automatisch der Search-Parameter drangenommen und daran gehangen. Wenn ich also zum Beispiel als Search-Parameter example.com definieren würde, dann würden alle Suchanfragen für den Host-Test automatisch umgeschrieben werden für eine Suchanfrage nach test.example.com. Das bietet euch die Möglichkeit, falls ihr zum Beispiel ein lokales Netz habt und dort Hostnamen einfach referenzieren wollt, auch automatisch Anfragen umzuschreiben, ohne dass ihr jedes Mal die volle Domain bei Anfragen mit drin haben müsst. Okay, wenn wir jetzt nachvollziehen wollen, ob wir auch wirklich die Server erreichen und Anfragen machen können, könnten wir jetzt einmal mit DICT zum Beispiel eine lokale Anfrage machen. Sagen wir mal, wir wollen google.de auflösen. Und dann würden wir auch hier sehen, dass er den DNS-Server, den wir eben definiert haben, für die Anfrage ausgewählt hat. DICT ist eine Utility, die ihr auf vielen Debian-Systemen, aber auch auf RHEL-Systemen findet, mit der man lokal DNS-Anfragen machen könnt. DICT ist so ein Standard-Tool, das auch eine relativ gute Manpage hat, falls ihr euch damit genau beschäftigen wollt. Es bietet die Möglichkeit, DNS-Einträge auf Linux einzusehen und auch nachzuverfolgen, welcher DNS-Server ausgewählt wurde. Man kann damit auch manuell DNS-Server definieren, sagen wir mal, wir nehmen jetzt zum Beispiel den von Google, und so auch testen, ob zum Beispiel einfach nur der lokal DNS-Server kaputt ist oder ob es allgemein nicht möglich ist, sich zu DNS-Servern zu verbinden. Das kann zum Beispiel der Fall sein, falls ihr in der Firewall habt, die aus irgendwelchen Gründen Port 53 blockiert oder ähnliches. In diesen Fällen könnte man dann natürlich auch zum Beispiel mit NCAT, also NETCAT oder ähnlichem, versuchen, manuell eine Verbindung aufzubauen, nachzuverfolgen, wo zum Beispiel mit TCP-Dump das Paket runtergefallen ist. Okay. Jetzt wechsle ich einmal wieder. Jetzt wechsle ich einmal wieder kurz zum theoretischen Teil und rede etwas darüber, wie das Ganze auf Desktop-Systemen übertragbar ist. Am Anfang des Vortrags habe ich größtenteils mich jetzt mit Servern beschäftigt und wie das Ganze über eine Konsole geht. Aber wenn ihr an eurem Laptop oder an eurem Desktop seid, habt ihr wahrscheinlich andere Anforderungen als einfach nur statische Routen und statische IP-Adressen. In diesen Fällen wollt ihr euch mit einer Abstraktion über die Kommandos, die ich gerade behandelt habe, wie zum Beispiel Network Manager befassen, um dynamische Netzwerke und Ad-Hoc-Verbindungen besser abbilden zu können. Auf Desktop-Geräten ist es aber trotzdem sehr nützlich, vor allem wenn ihr unter Linux seid, dass ihr in der Lage seid zu debuggen, wie zum Beispiel die Routen generiert wurden, welche Routen derzeit da existieren, weil zum Beispiel in Fällen, wo ihr über eine VPN euch mit der Arbeit verbindet, nachvollziehen wollt, welchen Weg eure Pakete gehen, falls ihr zum Beispiel versucht, auf einen Server zuzugreifen, keine SSH-Verbindung kriegt. Okay, dann würde ich auch schon mal kurz noch mal kurz zum Fazit übergehen. Was haben wir jetzt gerade so behandelt, da unsere Zeit leider jetzt auch schon etwas überzogen ist? Wir haben uns heute damit beschäftigt, wie man Routen, Adressen und Links auf einem Linux-Rechner einsehen kann, wie man Filterregeln und Forwarding-Regeln auf einem Rechner definiert mit den F-Tables und wie man diese auch einsehen kann, falls man nachverfolgen möchte, wie ein Paket durch das Netzwerk läuft. Wir haben uns damit beschäftigt, wie man auch nicht nur Adressen einsehen kann, sondern diese auch definieren kann und manuell ein Netzwerk selber aufsetzen kann. Und wo man Dokumentation finden kann. Das würde ich jetzt im abschließenden Teil machen, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich dafür genug Zeit habe. Die wichtigste Dokumentation, wenn ihr auf Linux-Systemen seid, vor allem wenn ihr kein Netzwerk habt, sind die Manpages. Ihr findet vor allem für IP, aber auch für andere Subsysteme sehr viel gute Informationen dort, inklusive Beispiele. Es lohnt sich, dort mal durchzugehen. Die sind leider alle auf Englisch, aber die meisten Sachen sind relativ einfach im Englisch. Die wichtigsten Manpages sind da die zum Beispiel vom IP-Kommando selber oder aber auch von den F-Tables und verwandten Geräten. Wenn ihr zum Beispiel mehr über die Kernel-Repräsentation von Geräten und wofür diese ganzen Flaggen wie No Carrier stehen lernen wollt, würdet ihr in NetDevices gucken. Für mehr Informationen über die Interface-Typen und was die alle tun, müsst ihr am besten online gucken, weil das meistens nur in der Kernel-Dokumentation vorhanden ist. Ich hatte am Anfang schon so ein bisschen erwähnt, dass alles, was ich heute behandelt habe, distributionsübergehend ist. Vor allem, wenn es darum geht, wie man mehr als nur so eine manuelle Route aufsetzt, wollt ihr euch nochmal die Dokumentation eurer Distribution ansehen. Vor allem Debian und RHEL haben da verschiedene Wege, wie man Persistent-Konfigurationen anlegen kann und wie die auch gerne ihre Firewall und Routen definieren möchten. Die haben dafür auch sehr gut Dokumentation und vor allem, wenn ihr Dokumentation sucht, die auch auf älteren Systemen funktioniert, würde ich euch empfehlen, in die Produktdokumentation von RHEL zu CentOS reinzugucken. Weil die dort auch ein sehr gutes Archiv für ältere Kernel haben. Für Debian, Ubuntu und die meisten Distributionen findet man auch in den offiziellen Wikis meistens sehr gute Guides. Die sind leider auch meistens auf Englisch, aber für Ubuntu findet man auch auf der Seite ubuntuusers.de deutsche Dokumentation, falls man sich da erstmal über Deutsch rantasten möchte. Okay, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Die Slides und die Kommandos, die ich jetzt gerade benutzt habe, sowie das Virtualisierungssetup sind online verfügbar und jetzt wäre Raum für Fragen.
Ja, gibt es Fragen? Vielen Dank erstmal für die Einführung in das Netzwerkmanagement. Für die Fragen haben wir ein Handmikro, also einmal bitte die Hand heben und dann komme ich.
Hallo. Eine Frage, die ganzen IP-Kommandos, die du gemacht hast, sind die nach dem Neustart immer noch gesetzt oder musst du die in der Config eintragen?
Die sind allesamt nur praktisch zur Laufzeit im Kernel gespeichert. Die musste man zum Beispiel nach einem Neustart neu eintragen. Das meinte ich gerade mit, deswegen habe ich das nicht distributionsspezifisch gemacht, weil zum Beispiel unter Debian und CentOS-basierten oder RHEL-basierten Systemen liegen die an anderen Orten. Ich könnte jetzt einmal kurz als Beispiel wir sind hier gerade auf einem Debian 12. Einmal in Network Interfaces gucken und dort würde ich die Config anlegen müssen, wenn ich das Ganze auch persistent haben möchte. Danke für den Hinweis. Dann sieht man hier gerade rechts die Datei etc Network Interfaces und das wäre der Ort, wo man persistente Sachen definieren müsste. Alles, was ich mit IP mache, ist gerade nur Laufzeit gewesen, damit es möglichst einfach ist, weil alles, was man persistent macht, hat noch weitere Nebeneffekte, die nicht ganz so schön sind. Weitere Fragen? Ja, nein, das sollte nicht so sein. Ich würde einmal kurz die Frage annehmen und im Hintergrund mich darum kümmern.
Warum sind, obwohl einige Kommandos wie EFConfig zum Beispiel so veraltet sind, die immer noch oft in Guides zu finden?
Nur weil Software deprecated ist, heißt das nicht, dass sie weder nicht mehr funktioniert, noch dass man sie nicht benutzt. Vor allem EFConfig hat sich sehr, sehr lange eingelebt, über mehr als eine Dekade. Und es funktioniert halt einfach immer noch. Linux-Systeme oder allgemein Unix-Systeme sind sehr langlebig. Und vor allem, wenn man erstmal weiß, wie ein Tool funktioniert und damit komfortabel ist, ist es immer noch so, dass man das gerne benutzt. Ich persönlich würde es nicht mehr empfehlen, aber wenn es funktioniert und ihr damit besser klarkommt, ist es auf jeden Fall eine Alternative, die man wählen kann. Ja. Zeug für mich immer.
Du hattest vor uns gesagt, dass SystemD Resolved sich im Wesentlichen um die DNS-Auflösung auf einem lokalen System kümmert. Mhm. Weißt du, ob das ebenfalls die Auflösung von Multicast-DNS macht oder ob das von was anderem erledigt wird?
Sorry, Multipath-DNS?
Multicast-DNS. Also das, was hier Bonjo und Awahi und so machen.
Soweit ich weiß, kann es das. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich normalerweise möglichst viel davon deaktiviere, weil es gerne für Fehler sorgt. Ich glaube, es kann es. SystemD Resolved hat so das meiste, was man sich normalerweise vorstellt. Für komplexe Sachen lohnt sich dann auch wieder an Bind oder so zu gehen, falls man wirklich einen vollen DNS-Server braucht. Hm? Ah. Was für ein... Hier ist auch nochmal eine Liste von Software, die man sich nochmal angucken kann, falls man mehr zu verschiedenen Untergebieten kennenlernen möchte. Das hatte ich jetzt auf den Slides drauf, falls ihr später nochmal drauf gucken wollt. Aber vor allem, wenn ihr auf eurem lokalen Gerät seid und euch zum Beispiel mit WLAN beschäftigt, wollt ihr euch zum Beispiel VPR Subliant oder IWD angucken. Wenn ihr Network Manager benutzt, benutzt das unter der Haube auch zum Beispiel VPR Subliant und übernimmt für euch nur die Konfiguration. Ich glaube, das war es dann auch an Fragen. Die Slides sollten jetzt public sein. Super. Okay, dann danke für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank nochmal.
Das war's.